Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, zu dem Begriff Hoffnung, mit dem Sie ja ganz persönlich arbeiten und arbeiten sollen, einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, einen sehr analytischen. Ich bin seit langem wissenschaftlich tätig in der exakten Wissenschaft, messen und exakte Analysen. Und ich versuche also auch hier zu dem Hoffnungsbegriff eine klare Richtweise zu geben, mit denen Sie dann weiterarbeiten können, um gleichzeitig die ganz große Bedeutung in einer gesellschaftlichen Sicht zu zeigen. Ich beginne eigentlich mit einer kleinen absurden Geschichte, um den Begriff Hoffnung einmal aufzulösen in seine wesentlichen Bestandteile. Es gibt die Geschichte von einem Mönch, uralte Geschichte, wo der Gottesglauben groß war, der jede Nacht noch vor dem Tagesanbruch aufgestanden ist und zu Gott gebetet hat: Lieber Gott, lass doch die Sonne aufgehen, lass doch die Sonne aufgehen. Er hatte die Hoffnung, dass Gott ihn erhören würde, und jedes Mal, wenn dann die Sonne aufging, hat er gejubelt zum Himmel: Lieber Gott, ich bin dir so dankbar, dass du die Sonne hast aufgehen lassen. Ich weiß nicht genau, einmal dürfte er auch verschlafen haben, und dann war er Gott noch dankbarer, dass er so auf ihn eingegangen ist. Nun ist die große Frage: Ist das? Seine Hoffnung wurde nie enttäuscht. Es ist die Frage: War es Hoffnung? Ist das als Hoffnung zu bezeichnen? Oder ist es einfach eine schlichte Demenz, Dummheit, gepaart mit einem probaten Selbstwerttrick, sich in der Gunst großer Macht zu sonnen? Er redet mit Gott und hat diese ungeheure Macht. Das ist eine Facette von Hoffnung, die wir sehen, wo sie absurd wird, nicht? Oder war es auch nur ein anderer Trick dieses Mönches, auf seine guten Beziehungen zu pochen, wo man sich ohne dies auf die Naturgesetze verlassen kann? Auch das ist eine Versuchung, vielleicht sogar für Therapeuten, die eigene Leistung besonders zu betonen oder seine Beziehungen, wo eigentlich die Natur selber heilt. Wir sehen da schon in dem Falle ganz klar, es gibt einmal Fakten. Es gibt einmal die Natur. In dem Fall des Mönches eine gigantische Natur, die der damals noch nicht verstanden hat, der ganzen kosmischen Bewegung, die gigantischen Gesetzen folgt, die es Sicherheit verspricht. Und dann gibt es dann die zweite Fall, das ist also, und da kommen wir jetzt in das erste bei der Hoffnung. Ist sozusagen die Beziehung zur Realität. Und nun sollte uns klar, das ist das Wichtigste, nicht das Wichtigste, aber auch ein wichtigster Faktor, ein Grundfaktor ist diese Beziehung zur Realität. Wie gut ist eine Hoffnung begründet? Und da muss einem nun klar sein, dass also die Realität, ich lehre das immer als erstes meinen Studierenden, ich sage es hier auch, gerade als Messtechniker und exakter Wissenschaftler, die Wirklichkeit ist für uns Menschen nicht erfassbar. Wir können uns nur annähern. Alle Messtechniken, alle die Statistiken und die damit prahlen, es genau zu wissen, reden nur von Wahrscheinlichkeiten, nur vom Zufall. Also der erste Faktor ist also, den wir sehen müssen, ist, dass wir es dazu tun, mit Natur zu tun haben, die wir nie ganz durchschauen können. Wir werden nie bei einem einzelnen Klienten wirklich alle seine Wirkfaktoren, seine Traumata und alles wirklich erkennen. Sie können versuchen, sich daran zu tasten und etwas zu erfassen. Die Bescheidenheit ist zum Beispiel die erste Notwendigkeit, um hier realistisch umzugehen. Und das also, weil überall, weil die Realität so komplex ist, systemisch so komplex, dass sie uns nur in Wahrscheinlichkeiten und erfassbar wird als Annäherung. Also das ist einmal ganz klar, das wissen Sie aber auch ganz genau, dass also die sehr nur eine Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Klient also dann wirklich, nämlich von den Tatsachen her, was wirklich passiert, wie die Faktoren alle zusammenwirken. Zu denen natürlich, wir kommen gleich, auch die Hoffnung gehört. Das Zweite ist aber, dass ganz wesentlich ist, in den, gerade wo es also um Hoffnung geht bei Menschen, von der Bestärkung, Unterstützung und dem Einfluss aller persönlichen, aber auch der gesamtgesellschaftlichen Beziehungen, dass das zweite gigantische Faktor, der erste ist sozusagen die Realität der Natur, die wir nicht ganz erkennen können. Das zweite ist dann das soziale Umfeld oder das, was wir heute modern Sozialkapital nennen, die Wirkkräfte des Sozialen. Wir haben gerade gehört, auch bei der Einleitung, wie stark das ist, das ist einer der größten Faktoren, aber wesentlich ist, das ist das zweite Feld. Und das ist sehr wichtig, dass wir das im Auge behalten bei Hoffnung. Hoffnung beruht also auf diese Wirkfaktoren, das Sozialkapital. Und das dritte ist dann das, was wir im engen Sinn Hoffnung nehmen, nämlich das Vertrauen in die guten Chancen, in die soziale Stützung und auf sich selbst. Wir haben genau, man muss also, Hoffnung beruht also immer auf den Treiben. Wie bewertet man die Situation? Ist sie aussichtslos? Ist sie so und so? Wie gut? Und da gibt es Optimismus und Pessimismus in der Schwankungsbreite. Und das Zweite ist, wie stark sind die sozialen Felder, die ein Mensch hat? Gerade in den Klientenbeziehungen ist das ganz entscheidend. Das möchte ich auch sagen, das einzubeziehen. Und das, was wir heute erkennen. Und das Dritte ist dann die Hoffnung in den Menschen selbst. Das Vertrauen, das er hat zu seinem sozialen Umfeld, zu auch natürlich zum Therapeuten, zu einfach zu der Welt rundum. Und nun, das sind drei Faktoren. Behalten Sie die immer im Auge. Wenn Sie also irgendwo mit der Hoffnung zu tun haben, beginnen Sie nicht irgendwo, also versuchen Sie zuerst einmal die Fakten halbwegs in den Griff zu bekommen, mit all der Bescheidenheit, dass das ein Spielraum ist und dass Zufall mitspielt. Zufall mitspielt, das heißt, dass Sie den Ausgang nicht wissen. Aber nur damit, zweitens, weil aber in gewissen Wahrscheinlichkeiten abschätzen können. Und das Zweite ist, dass Sie das soziale Umfeld ganz, ganz wichtig nehmen sollen. Das, glaube ich, ist gerade in diesem Kreis ja sehr wohl bekannt. Und das Dritte, dass man dann die Hoffnung, die allgemein, die Sie haben und die Ihr Umfeld hat, die die Klienten haben, dass wir diese sozialen Kräfte nützen, weil die ungemein wichtig sind. Nun zwei Naturgesetze. Die drei, Realität, Sozialkapital, Hoffnung, Psychologie, sind multiplikativ verbunden. Mathematisch durch eine Multiplikation. Das heißt nämlich im härtesten Fall, ist eines Null, ist alles Null. Das ist sehr wichtig. Das ist ja ganz wichtig in diesen sozialen Theorien, ganz wesentlich. Weil man immer wieder versucht, eines zu erhöhen. Zum Beispiel die Hoffnung besonders stark emporzuheben. Mit der komme ich durch. Wenn nun die Tatsächlichkeiten sehr schlecht sind, wenn nun das Umfeld dagegen ist, dann nutzt das gar nichts. Dann kommen Sie nur zu diesen Illusionen, die dann plumps machen und fürchterlich also zusammenfallen. Genauso ist es, Sie können noch so gut medizinisch, sagen wir, den totalen Griff haben. Und das andere kümmert Sie nicht, was vielfach heute die kurative Medizin macht. Ich heile den sowieso mit meinen Medikamenten oder etwas. Ich kriege das weg. Wenn ich gleichzeitig sein soziales Umfeld, dem, ja, der ist krank, den lassen wir mal. Und er verliert damit seine sozialen Bindungen, was nicht selten vorkommt. Und dann, oder seine Hoffnung stürzt ab, dann nutzt das gar nichts. Dann ist das Null die Wirkung. Die drei wirken zusammen. Das ist ganz wichtig, das als Naturgesetz zu verstehen. Viele in welchen Kreisen haben den Begriff Naturgesetz nicht gern. Ich glaube, in diesem Kreis darf ich ihn anwenden. Aber mir ist das gleich, ich kann auch sagen, ein göttliches Gesetz. Es sind einfach die Tatsachen, mit der wir stehen in den Leben. Ja, und das ist eines des Gesetzes, die multiplikative Verbundenheit. Das ist sehr wichtig. auch für die Praxis, gerade für die Praxis. Und das Zweite ist, das ist hier jetzt schon erwähnt worden, ich habe mich sehr gefreut, dass das schon so klar gesagt wurde hier, da gibt es einen schönen Spruch, zu wenig und zu viel sind der Narrenziel. Das ist ein schöner Spruch, ein alter. Zu wenig und zu viel sind der Narrenziel. Das ist dumm. Das heißt, wir müssen die Balance halten. Auf die kommt es an. Zwischen zögern und hasardieren, also wie man vorgeht, zwischen den Einzelgänger, Individualisten und dem Allerweltsfreund, der Ruhm darum hat, und zwischen Ängstlichkeit und Selbstüberschätzung. Diese Balance, auf die kommt es an, mit allen drei Faktoren. Das möchte ich das ist eine ganz solide wissenschaftliche Grundlage, eine theoretische, dass dieses Zusammenspiel, ich glaube, es ist in diesen Kreisen sehr wohl bewusst, ich glaube, ich sage etwas, was den Praktikern vertraut ist, aber ich sage es dennoch in dieser großen Härte des Wissenschaftlers, dass es so ist. Nun ist natürlich das leichter gesagt als getan. Ich stelle hier eine Theorie hin und sage, so soll es sein, aber in der Realität ist das sehr schwierig. Aber denn es ist gerade, wenn ich auf die Balance ankomme, es ist viel, viel leichter zu sagen, ganz weg oder zu sagen, total. Darum strebt immer wieder die ganzen Politiken und viele Predigten und alles, streben zu dieser Totalität, zu dieser simplen Einheit. Nur so ist die Wirklichkeit nicht. Und ja, aber es lässt sich, sozusagen dieser Seiltanz der Hoffnung lässt sich lernen. Hoffnungen braucht immer diese drei Faktoren und die müssen abgewogen sein. Es ist ein Seiltanz. Und da gibt es nun heute schon wissenschaftliche Hilfsmittel und Instrumente mehr und mehr. Wir werden dann noch kurz darauf zurückkommen, was das bedeutet. Denn natürlich, je mehr wir das erfassen können in der Quantität, wenn wir das erfassen können mit einer guten Schätzung, je mehr wir dann steuern können, balancieren heißt ja immer, aha, das ist zu viel, ich muss zurück. Das heißt, das immer abwägen. Balancieren heißt fortwährend abzuwägen. Ja, mit einem Facharzttrick, das kontinuierliche Korrektiv. Also, man muss immer abwägen, man muss immer schauen. Hoffnung muss also immer abgewogen werden. Gerade wenn Sie Hoffnung steuern wollen, dann ist das ganz wesentlich, dass man also Lüttner sagt, macht denen immer mehr Hoffnung und etwas Illusionen. Das wird ja überall gemacht. Immer in unserer Gesellschaft maßlose Angst erzeugt oder Hoffnung auf der anderen Seite wieder versprechen. So wird überall gearbeitet. Das ist irreal. Und ich glaube, gerade in diesem Kreis kann man das sagen. Und nun ist die Frage, kann man denn das messen? Was gibt die Wissenschaft dazu her? Und da möchte ich einiges erzählen, zum Beispiel das Vertrauen. Dazu gehört natürlich auch ist immer auch, das ist der soziale Kern, ist eben dieses Vertrauen. Das Vertrauen, das jemand hat, auf dem die Hoffnung basiert. Hoffnung setzt immer das Vertrauen aus, und zwar eben in die Welt, in die Umwelt und in sich selbst. Da gibt es zum Beispiel einen sehr guten Test, der seit langem im Gebrauch ist, der Test, Antonovsky-Test, the Sense of Coherence. Und der misst eigentlich strikt, im schwierigsten Form, das Vertrauen in die Welt, das Vertrauen in die Umwelt, in die Menschen und das Vertrauen in sich selbst. Interessant ist, da gibt es einen guten Test, ich kann den auch zur Verfügung stellen, sogar einen ganz Kurztest mit drei Fragen, die diese drei Dimensionen erfassen, die man vielleicht, ich möchte überhaupt einladen, dass vielleicht dann das ISD dann etwas, ich bin nicht gern bereit, solche Messinstrumente auch zur Verfügung zu stellen, die allgemein natürlich schon publiziert sind und die keineswegs im Privateigentum. Und so ist also das gibt es. Und das hat sich sehr bewährt, das wird in der Salutogenese verwendet, also in der Schaffung von Gesundheit. Vertrauen ist gleichzeitig eine der stärksten Basen von Gesundheit. Ich hab in meinen Studien Messinstrumente, die wir verwenden, das ist ein sehr gutes Maß bei großen Umfragen und Statistiken, der Anteil der chronisch Kranken im Alter von über 50 Jahren. Darum habe ich da in den Fragebogen, wenn Sie das sehen, das ist eine Frage zu denen, wie gesund ist man mit 75 noch. Und das also ist zum Beispiel eine wesentliche Frage, der variiert ungeheuer, je nachdem, wie weit hier Hoffnung, Vertrauen und in die soziale Einbettung vorhanden ist. Von 10% noch Gesunden bis zu 80% noch Gesunden. Also ich bin 87 Jahre alt. Und also ich weiß, wovon ich rede, auch an persönlich. Und nun kommen wir, also das ist ganz wichtig, wir können solche und auch die psychologischen Komponenten von Hoffnung, nämlich auf der einen Seite Pessimismus bis hin zur tiefen Depression oder Optimismus bis zur Manie oder auch in dem Schwanken, manisch-depressive Schwanken, das ist auch schon gut messbar. Und das ist natürlich mit der persönlichen Einschätzung sehr viel zu tun. Dass Menschen, die also schon tiefe Verletzungen haben, und das wissen Sie aber Sie besser, dass die natürlich also mit der Hoffnung schwer umgehen können und oft auch in riesigen Schwankungen. Und wesentlich ist das Balancieren. Nicht zu sagen, ja, umso mehr Hoffnung ich ihm gebe. Diese Hoffnung muss noch gebunden sein an die Realitäten. Die Hoffnung muss getragen sein von seiner Umwelt. Das möchte ich ganz betonen noch einmal. Und diese Dinge kann man messen. Und wir können vielleicht dann im Weiteren sehen, wie weit man solche Messinstrumente schon auch in solchen Kreisen zur Verfügung stellen kann. Nun, denn es gibt die heutige Zeittendenz, und ich arbeite mitten darin, ist immer für die persönliche Karriere, wie in den unternehmerischen Investitionen und in den großen politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen nicht nur, also jetzt schon, was man sehr viel tut, die Wahrscheinlichkeiten des Zufalls zu beziffern, immer mit Erwartungshaltungen und gewissen Wahrscheinlichkeiten, sondern auch noch viel mehr den sozialen Kontext zu verstehen und auch die menschliche Komponente. Die Hoffnung selbst des Ganzes wird heute allerdings noch kaum richtig gemessen. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, in die man hineingehen sollte, die Hoffnung auch etwas zu quantifizieren. Nun, warum quantifizieren? Weil man damit erst gesteuert hoffen kann. Für einen Balanceakt ist es sehr sinnvoll, wenn man also eine Wasserwaage dabei hat. Und für den Weight Watchers ist es ganz gut, wenn sie eine Waage haben. Genau das bietet die neuere Wissenschaft jetzt auch in diesen Feldern. Und nun schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte, um die Bedeutung zu sehen und auch mal einen Ausblick zu geben. Eines ist klar, Hoffnung wurde immer als Wirkkraft verstanden und auch genutzt, wobei allerdings sehr oft die Balance verfehlt wurde. Alle großen Bewegungen haben Hoffnung genutzt. Alle, wir kommen gleich dazu. Die Religionen, die politischen Ideologien, die Glaubensgemeinschaften verschiedenster Art haben immer Glauben und Aberglauben, haben immer die Hoffnung genutzt, die Hoffnung bestärkt, die Hoffnung erhalten. Allerdings eben ohne diese Balance, oft mit falschen, übergroßen Hoffnungen, und offensichtlich auch mit dem Gegenteil der Hoffnung, nämlich mit der Strafdrohung, mit den schweren Androhungen. Zum Beispiel, was Religionen mit der jenseitigen oder ewigen Glückseligkeit oder Verdammnis also gelehrt haben, das ist ein direkter, massivster Versuch, Hoffnung und Verzweiflung in die Kraft, in die eigenen Steuerungsmechanismen einzubeziehen. Nun, ich kann gleich sagen, da gibt es, wir messen nun etwas, was sehr interessant ist, denn die Kluft zwischen Glauben und Handeln, der Belief-Behavior-Gap heißt das in der Fachsprache, Belief-Behavior-Gap, die Kluft. Die Leute tun nicht immer alles das, was sie sich aus ihren Glauben herausfolgen sollte. Sie wissen ja alle, das ist immer die Frage, wie weit sie eben observant sind oder etwas. Daran sind eigentlich alle großen Bewegungen unserer Kulturen seit jeher gescheitert. Alle großen Religionen haben nie alle zu Heiligen gemacht, haben nie erreicht, dass alle voller Hoffnung waren, nur weil ihnen die ewige Glückseligkeit oder das Höllenfeuer angedroht wurde. Es war nie glaubwürdig genug, weil es eben keine faktische Tatsache hatte und weil es also auch diesen unseren Erwartungshaltungen widerspricht. Einige ja, aber die Wirkung ist immer relativ schwach. In Wirklichkeit sind alle diese Drohungswirkungen relativ schwach. Wir wissen es in vielen Feldern. Heute beginnt man das besser zu erkennen. Bis hinein in das Strafrecht, in die Strafandrohungen und überall. Es wird immer klarer und gerade in so einem Kreis, glaube ich, kann man das ruhig sagen, wo man es sonst nicht gern hört, dass diese Begriffe der Steuerung der Gesellschaft also immer zu kurz greifen. Darum haben wir immer als Aufgabe, gerade der Therapie mit dem Menschen selbst eine realistische Selbststeuerung in dieser Balance zu erzielen. Dort ist der wirkliche Schlüssel zum Erfolg. Und nun, wie war das immer da in der ganzen Geschichte, die hochinteressant ist, sich damit zu befassen, ist einer auch meiner Hobbys und auch meiner beruflichen Tätigkeiten. Man kann auch dazu mehr. Ich sage es nur ganz kurz. Ursprünglich waren es die Nahbeziehungen in Familie und enger Freundschaft. Dort eingeschlossen waren die großen Lebenserwartungen. Und das ist ganz interessant, dass zum Beispiel, das ist heute erwähnt worden, dass wir da gesprochen haben, bei einer Frau in der Erwartung eines Kindes von guter in Frau in guter Hoffnung. Die Hoffnung auf ein kommendes Kind ist zum Beispiel einer der ganz zentralen Werte, nämlich für den Bruttrieb, für diese ursprüngliche, urtümlichste Form der Liebe, der Nahbeziehungen, der Mutter-Kind-Beziehung, aber auch der gesamten Generation. Darauf wurde aufgebaut. Die Geschlechter, die gesamten Stammbäume, die gesamten Adelsgesellschaften, die Familien, die ganzen Herrschaften wurden aufgebaut auf diese Nachkommenschaft. Hier stand im Zentrum und damit die gigantische Auseinandersetzung über Sexualität maßlos übertrieben in den meisten Religionen, also die Bedeutung der Sexualität. Und die halt auch ein Trieb ist, der halt in einer Gesellschaft, wo andere Dinge abgesättigt sind, dann sehr stark wird, gerade in unserer moderneren Gesellschaft, wo Hunger und Wirkliches und Frieren und so etwas und solche Dinge nicht mehr so dramatisch sind, die sonst Vorrang haben. Natürlich Durst. Durst ist viel ärger als alles andere, wenn man einmal Durst. Aber wer kennt heute noch wirklichen Durst? Und auch das kann man sich einfach einhämpfen von mir. Ich mache mir solche Erlebnisse, um zu sehen. Ich wollte einmal, um Durst kennenzulernen, habe ich einmal einen heißen Sommertag, bin ich von Wien bis Pöslau, dort war so eine Party meiner Freunde, bin ich ohne etwas zu trinken gegangen. Ich wollte den Durst wirklich erleben. Bin überall über den Anhänger drüber, überall vorbei und bin vollkommen ausgestört, fast schwankend da Ding. Bin ich dort angelangt bei meinem Freundeskreis. Und das Erste, was ich dann tat nach der kurzen Begrüßung, ich griff nach einer Flasche, die da gestanden ist, mit offensichtlich mit Wasser und schluckte das. Es war Slivovitz. Man musste mich in die Dusche tragen. Also das ist also, und nun, wir sehen, dass also hier die Gesellschaften immer gearbeitet haben mit Hoffnungen, mit intensivsten Hoffnungen, aber auch mit Drohungen, die ja das Gegenteil ist, die negative Erwartungen sind, mit Angst. Immer wurde damit gearbeitet. Und dabei, wo es gelang aber etwas in der Geschichte, gibt es einen deutlichen Zyklus. Immer wo es gelingt, eine Gemeinschaften aufzubauen, die auf Sozialkapital, sage ich im Schlüsselwort, beruhen, die auf echter interner Hoffnung beruhen, auf der balancierten, die ich jetzt geschildert habe, die auf den Menschen rundherum, auf ihre Gemeinschaft beruht. Da kann es dann schon Symbole darüber geben. Sie sind sehr gut, wenn sie nicht so überhand nehmen oder so absurd werden. Nicht? Also glaubhaft müssen sie sein. Sie müssen also noch glaubwürdig sein, jeweils der Kultur angepasst. dann sind diese Symbole natürlich, können das sehr wohl stärken, diese Hoffnung. Dann, die also Hoffnung aufgebaut hat in diesem sozialen Kontext, in realen gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen, die waren erfolgreich und zwar enorm. Nehmen wir zum Beispiel, und das zwar seit der neolithischen Revolution, der Erfindung der Landwirtschaft, seit dem Ende der Jäger- und Sammlergesellschaften, die jetzt endgültig auch in den letzten wüstesten Ecken nun nicht mehr bestehen können, die Pygmäen im Urwald und die in der Kalahari, die Bushmänner etc. Das also, die Eskimos haben auch schon Motorboote. Und also, das ist jetzt damals der Übergang in die großen Kulturen, das mit ihren Tempelbauten, mit ihren Herrschaftssystemen, mit ihren Familienstrukturen, der Anbetung der Familie, etwas, das also als Struktur, mit diesen Hoffnungsstrukturen und den Versprechen des Reiches Gottes erwerben, des Wohlstandes für alle, die sind immer gefährdet, weil sie diese Balance nicht halten. Nun nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, dass eines da schon neben der, dann sind die großen Kulturen entstanden, sei es in Ägypten, Mesopotamien, über dort, wo dann Landwirtschaft. Mit dann, habe ich noch Zeit? Ja. Dann, also dort entstehen aus solchen balancierten Verhältnissen entstehen Kulturen, die dann niederbrechen. Da gibt es alle Mythen, die das zeigen, der Turmbau von Babel oder etwas. Aber wir sehen das auch der Geschichte viel später schon, nämlich das Frühchristentum, dass es Ungarn erfolgreich war, dass zuerst schwerstens verfolgt, eine kleine Gruppierung von also innovativen jüdischen Kultur sich ausgebreitet hat im Römischen Reich gegen alle Verfolgung. 300 Jahre später kamen sie an der Macht, wurde sie von Konstantin übernommen. Wieder wurde dann die Herrschaft, die Religion. Wurde dann natürlich verdorben, wie immer durch die Übertreibung. 300 Jahre später brach das byzantinische Reich im Vorderen und Nahen Osten zusammen und Mohammed erfand eine neue Religion, die nicht basiert war auf solchen stammesgeschichtlichen Familientraditionen dieser arabischen Stämme, die innerhalb von 70 Jahren bis nach Frankreich kamen, das Mittelmeerraum, das zerbröckelnde Römische Reich eroberten. Nicht mit Waffengewalt. Niemals wären sie gegen eine bestehende römische Ordnung in der Frühzeit aufgekommen. Nein, war noch nie. Sondern einfach, weil hier die Kultur zusammenbrach und dann ist man froh, wenn eine neue Herrschaft kommt. Und die brach dann wieder zusammen. 300 Jahre später, also etwa um 900, war auch diese, hat das islamische Welle wieder einen großen Kulturbereich erobert und dann versickert das wieder. Dann ist etwas aufgekommen, das nächste Stufe des Christentums mit den Klöstern, mit Gemeinschaften, die also dort abfangen konnte der, und außerhalb der Familie, die genau dort, wo die Familie nicht mehr funktioniert, wo die Leute also keine Partnerschaften erfanden, keine Lebensgrundlage und etwas. Dort wurden dann die Klöster und die kolonisierten ganz Europa bis weit in den Norden, überall mit ihrem Landbau, mit ihrer neuen, mit ihrer Bauernkultur und es entstand dann. 300 Jahre später, 1200, war diese Kultur, die Europa besiedelt hat, diese große religiöse Kultur mit den ganz neuen Hoffnungsträgern, war die wieder am Ende und es brach die große Pest aus. Der Klima, wieder ein bisschen verbunden mit dem Klimawandel, wie wir wissen, das kommt auch immer noch dazu, Völkerwanderungen kommen dazu und alles uns jetzt sehr vertraut, dann bricht diese Kultur zusammen und wieder abgestürzt im Ende des Mittelalters, dann kommen die von Osten herein, dann die Stürme, Genghis Khan etc., die Mongolen bis mitten nach Europa. Und dann bricht aber dann, und inzwischen bildet sich in dem städtischen Bürgertum wieder eine Kulturstufe, die genau solche Zusammenarbeit wieder auf Familiengrundlage, aber schon sehr gute Arbeitsgemeinschaften, betriebliche Gemeinschaften, Stadtgemeinden mit eigener Selbstverwaltung, eine Kultur aufgebaut haben, wo wieder die Hoffnungen, wieder hat es die Balance der Hoffnungen, der Wirklichkeiten und des Sozialkapitals gestimmt. Solange das stimmt, expandieren die in einer unglaublichen Art und Weise erfolgreich, wo Menschen glücklich sind, eingebunden und realistische, balancierte Hoffnungen haben. nicht Illusionen, nicht also unglaubwürdige Glaubenskonstrukte. Dort also geht das. Das ist sehr, sehr wichtig. Die ganze Geschichte ist von diesen Wellen geprägt. Ja, dann werden natürlich, dann kommen einzelne Männer, die das ausnutzen, dann kommen die großen Lehren, aber in Wirklichkeit ist es die gesellschaftliche Realität, ist es das Lebewesen Menschheit, ist es das Lebewesen Gemeinschaft, das dann in diesen Zyklen, die in die Evolution eingeht. Dann kam der große Aufschwung des Bürgertums aus den um die Burgen liegenden Städten, darum heißen sie Bürger, weil sie um die Burg herum entstehen, haben wieder neue Gemeinschaften. Und die haben dann, oh, ja, um 1500 war da der Höhepunkt, dann ist die Klösterherrschaft und die alte Form der Leibeigenschaft zusammengebrochen. Es kam die protestantische Welle und die wieder enorm groß wurde von 1500, allerdings dann in gigantische Kriege führte, als das System zusammenbrach. 30-jähriger Krieg, 2/3 der Bevölkerung von Mitteleuropa wurden vernichtet, getötet. Wir haben dann ganz katastrophale Phasen. Das sollte einem klar sein in der Geschichte. Wenn die Hoffnung falsch wird, wenn sie eben in den Narrenturm des zu wenig und zu viel hineinkommt, wenn also diese Gemeinschaften, nämlich das soziale Bindungskraft versagt, dann kracht es und furchtbar. Die Natur kennt da kein Erbarmen. Und dann, ja, wir können das verfolgen bis heute, den letzten 30-jährigen Krieg 1914 bis 1945 und den Aufschwung nachher, da befinden wir uns mittendrin. Wir sind jetzt in der letzten großen Aufschwungsphase, wo jetzt ganz diese neuen, wo zum Beispiel auch die Psychotherapie entstanden ist, dort sind genau diese, aus dem Zusammenbruch damals sind die neuen Lehren entstanden. Da ist die Psychoanalyse entstanden. Da in diesem Zeitalter konnte Sigmund Freud zum Beispiel durchbrechen und an das psychoanalytische Denken. Da ist die moderne Wissenschaft entstanden. In dieser Phase, eben bis 1945, wieder mit einem fürchterlichen Millionen Todesopfern verschiedener Art. Nicht nur die Kriege, auch die Seuchen. Die Natur, die auch in den letzten Jahren haben die großen Seuchen nachher auch zig Millionen Menschen umgebracht. Und heute haben wir wieder den Aufstieg der Seuchen in AIDS, HIV etc. Verschiedene, also mit denen wir kämpfen. Die Frage ist jetzt, sind wir heute so weit in unserer Weisheit, dass diese Zyklen der großen kulturellen Strömungen, die immer grausamer wurden mit unserem zunehmenden Wissen, sind wir so weit, dass wir sie beenden können. Die Bedrohung ist groß. Zum Beispiel im Zufall sind wir den Klimaschwankungen, einem totalen Atomkrieg, einem Supergau ausgesetzt. Wird gewarnt. Im Anteil der Sozialkapitalverlustes, diese Forschung ist entstanden, wie schon erwähnt wurde, dadurch, dass um die Jahrtausendwende OECD und Weltbank irgendwo oben ein paar Leute durch sie gesagt haben, die Menschheit ist bedroht von dem Zerfall der sozialen Dinge. Wir müssen das lernen zu messen. Measuring Social Capital. Sehr gescheit, weil die messen bedeutet balancieren, bedeutet korrektiv, bedeutet experimentieren. Also das ist die moderne Sichtweise. Sind wir da vor dem Durchbruch? Oder müssen wir fürchten, dass die Verzweifelten wieder in Kriegswut und in Selbstmordterrorismus etc. Das sind die Hoffnungslosen, die Verzweifelten, die dann an den Zug kommen. Oder und können wir noch genug Hoffnung erregen, nachdem nun das Hoffnungsparadigma des ständigen Wirtschaftswachstums an der Mathematik zerschellt? Denn Wachstumsraten von 4, 5, 6, sogar 10% sind einfach nicht auszuhalten. Man braucht sie nur ein bisschen Multiplikativen gelernt, man braucht sie nur einmal ausrechnen, was das in 50 Jahren bedeutet. Muss Steigerungen, man vielfach ist. Das heißt, weder Bevölkerung noch Ressourcenverbrauch etc. Das ist eine ganz schlichte mathematische Rechnung. Die Hoffnung auf die Wachstum zu setzen, ist heute schon gescheitert. Also nicht auf dieses Wachstum, nicht an, auf, auf ein nicht Wachstum an Wissen, Wachstum an Menschlichkeit, natürlich das Wachstum an dem Können des Balancierens, ja. Aber zu glauben, immer nur all das, das ist heute schon gescheitert. Und also weiter. Können wir, haben wir also, und jetzt stehen wir. Oder stehen wir wirklich an einer Wende zu einer nachhaltigen Kultur der Hoffnung? Und das ist jetzt der Kernsatz. Stehen wir? Ich glaube, so wie wir hier zusammengekommen sind, sind wir Menschen, die eigentlich doch ein versuchen hier, diese Balance, diese Hoffnung zu finden. Nicht nur in unserer Arbeit selbst, für die Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht nur für sich selbst die Hoffnung, die natürlich jeder auch braucht, um überhaupt arbeiten zu können, um überhaupt wirksam zu werden, sondern auch für eine gesamte Gesellschaft, dass die Chancen sind, dass wir etwas lernen, nämlich die Chancen und die Zufälle der Wirklichkeit besser abschätzen zu lernen. So etwas, so wie wir es also auch versuchen müssen überall. Das ist, einmal das eine, was wir lernen müssen. Mit der Realität, die wir nie ganz erkennen können, die immer Zufälligkeiten, das heißt ungeheuren multiplen systemischen Einflüssen. Zufall ist nichts, ganz endgültig. Im systemischen Denken ist es klar, dass überall Kausalitäten wirken. Nur sind sie so komplex, so gigantisch, dass wir sie nicht erkennen können, vielleicht nie, sondern immer tastend auf dem Seil. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann einmal die Realitäten, dass wir irgendwann einmal ganz genau wissen, wie ein Klient, wie sein Schicksal sein könnte, seine Krankheit, Gesundheit. Wir können abschätzen. Ah, und das ist wichtig. Und dann versuchen zu balancieren. Ganz wichtig. Ich möchte blinder Glauben an das totale Wissen ist immer gegen die Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich also auf etwas baut, was falsch ist, was falsifiziert wird, bricht nämlich dann irgendwann zusammen. Und dann das Zweite, sind wir imstande heute schon, die sozialen Bindungskräfte zu bauen, auszubauen, selber für den Einzelnen? Das ist eine Frage, die jedem gestellt ist, natürlich gerade in Ihrer Arbeit besonders wichtig ist. Und dann, wenn wir das bewältigen, dann können wir auch die Hoffnung als Überbau, als tiefe innere Weisheit alles Lebens verstehen und dann auch damit in der Balance umgehen zu lernen. Ich habe sehr, wenn den Vorrednern war sehr beeindruckt, dass eigentlich da hier dieses Wissen schon hier gezeigt wurde, dass das schon Ziel ist in einer systemischen Therapie genau in diese Richtung zu gehen. Es besteht eine Hoffnung, dass wir einen großen historischen Turning Point, Wendepunkt der menschlichen Geschichte sind, die genauso bedeutsam ist wie die Erfindung der Landwirtschaft, die Zähmung von und Domestizierung von Pflanzen und Tieren, da eine ganz gewaltige Wende hergestellt hat nach Jahrhunderttausenden der menschlichen Entwicklung, dass wir durchgegangen sind und heute einen Punkt erreicht haben, wo es eigentlich möglich ist, die Menschheit in diese Balance zu bringen, zu einer stabilen Ordnung. Davon haben die Menschen in den letzten Jahrtausenden immer geträumt. Vom goldenen Zeitalter, vom Reich Gottes auf Erden, was immer sie sich vorgestellt haben. Und nun ist es interessant, dass ich hier glaube, dass in ihren Tätigkeiten, in ihrem Beruf, sie im Kern dieser Entwicklung stehen, eines solchen Balancierens in einer neuen Art, Menschen also hier mit der Hoffnung zu arbeiten. Aber richtig, nicht also blindlings, sondern etwas. Ich bin gern bereit, soweit ich als Wissenschaftler noch helfen kann, Instrumente bisher gehören zur Verfügung zu stellen. Das tue ich, das ist jetzt meine augenblickliche Aktivität. Ich habe sogar meine Firma jetzt liquidiert, weil ich nicht mehr selber beruflich das machen will, sondern es weitergebe an Leute, die damit arbeiten. Ja, das war so zu meiner eigenen Tagen. Und sonst stehe ich also heute und am Sonntag, morgen nicht, gern zur Verfügung, dass wir da miteinander reden darüber, dass hier etwas. Ein Papier bekommen Sie, wo diese Punkte noch einmal da fixiert sind, die man sich immer vor Augen halten sollte. Ich danke.